neuen Nerds von einem Podcast mit Tobi und Lukas.
Hallöchen, Popöchen, liebe Fans vom blau-weißen SV Meppen. Neben mir sitzt der Lukas. Hallo, Lukas.
Hallo, Tobi.
Und wir werden heute mal wieder über ein Spiel sprechen. Das, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, da war nicht viel los, wäre das zwar gelogen, aber es gab nicht viele Tore. So viel können wir festhalten. Aber vorweg möchte ich gerne dem Rest der Liga danken, der einfach
also hat, neue Mitgliedsanträge angehört.
Kann ich leider nicht mehr bezahlen. Da müssen wir einen neuen Spendenpott aufmachen, damit ich da überall Mitgliedsbeiträge bezahlen kann.
Also du bist doch gar nicht Mitglied beim SV Meppen. Dann kannst du dir das doch leisten.
Ja, ich spüre Häme.
ich spreche hier nur die Wahrheit aus. Das kann jeder ja für sich selber dann finden,
wie er das einordnen möchte, kann,
was für ein Mensch dieser Tobi ist.
Ja, danke fürs Gespräch. Ich möchte trotzdem mich bei dem Rest der Liga bedanken, dass sie Rücksicht darauf nehmen, dass wir einen neuen Trainer bekommen haben und so ein bisschen eingerufen müssen, bevor wir das mit dem Tore schießen vielleicht auch noch hinkriegen. Und einfach alle salopp unentschieden gespielt haben, sodass sich grundsätzlich an der Situation nichts geändert hat, mit der Ausnahme, dass wir einen Spieltag weniger haben.
Ja, vor allen Dingen Magdeburg und Rostock kann man sich immer bedanken, dass die Rücksicht darauf genommen haben, dass wir einen neuen Trainer haben. Nee, aber ich weiß ja, was du meinst. Die Liga hat für uns gespielt. Oder wer sagt, alle haben gegen Unterhaching und Lübeck gespielt.
Genau.
Kann man fast sagen. Das sind, glaube ich, die einzigen, die da verloren haben. Uerdingen unentschieden, Karlslautern. Ja gut, Karlslautern auch verloren, stimmt. Dann, wer ist dann noch? Bayern 2 unentschieden gegen Duisburg. Und wer kriegt es dann noch so rum? Aber es sind eigentlich sozusagen die einzigen, die noch so... Also eigentlich hat sich ein Vierkampf herauskristallisiert.
Ja, ist so.
Ein Vierkampf. Guckt. Also ja, also zwei Mannschaften, also eine Mannschaft ist wirklich sogar abgestiegen. Also das ist die Spielvereinigung Unterhaching.
Die haben es jetzt geschafft, die haben es hinter sich.
Haben es jetzt geschafft abzusteigen. Ja. Glückwunsch dem oder auch mein Beileid.
Hier Hashtag Unterhaching.
Das schaffen wir nicht mehr. Lübeck ist zu 99,9% abgestiegen. Wie sich das für uns niederschlägt, weiß ich nicht noch am Spiel jetzt am Sonntag.
Ja, dieses 0,1 stört mich ehrlich gesagt noch ein bisschen.
Ja, die haben jetzt bei 9 auszuspielenden Punkten 7 Punkte Rückstand. Also 99,9 war schon die untere Richtung sozusagen. Also die sind weg, da kann man sagen, was man will. Ja, dann Bayern 2 steht da drüber. Mit 2 Punkten weniger als wir, glaube ich, also 36 Punkte. Dann kommt Uerdingen, 37 Punkte. Ja, wir mit 38 und genauso wie Kaiserslautern auch 38 Punkte. Ja, man weiß jetzt noch nicht, ich weiß noch nicht so hundertprozentig einzuordnen, wie viel dieser eine Punkt aus Zwickau wert ist, wie man das so sagen kann. Ob das zwei Punkte verloren waren.
Ich glaube, das kommt insgesamt auf die Halbzeitbetrachtung an. Wenn ich den Punkt nach der ersten Halbzeit kriege, bin ich, glaube ich, befriedigt. Nicht froh und glücklich würde ich nicht sagen, aber befriedigt. Wenn ich nach der zweiten Halbzeit kriege, eher so kritisch. Also mal abgesehen von so zwei, drei Situationen insgesamt, die es da über diese 45 Minuten noch gab, wusste ich gar nicht, dass Erik noch auf dem Platz steht. Da waren wir schon ziemlich im Antritt. Aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu. Ich möchte übrigens, nachdem du mich auf diesen fiesen Makel hingewiesen hast, den Druck ein bisschen auf die Mannschaft erhöhen. An dem Tag des Klassenerhalts schicke ich mein Anmeldeformular für den Verein ab.
Das ist ja schlecht. Nicht schlecht. Da hoffe ich mal, dass die Mannschaft das hört, dass diesen, wie nennt man, ist das jetzt Druck eigentlich oder ist das frohen Mutes?
Ich hoffe, dass das halt
das setzt
positiv bestärkt natürlich.
Das glaube ich auch, das setzt hundertprozentig kräftefrei, ja, das schätze ich auch. Ja, kommen wir einfach mal zum Spiel. Also es gab vor dem Spiel noch ein paar Änderungen, ne? Also ein paar Verletzte kamen zurück und ein paar, ja, wie soll man sagen, Stammkräfte durften wieder antreten. Das war zum Beispiel Bünning und Tanku, die ja beim Rostock-Spiel verletzt waren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Tanku hat ja gegen Delmhorst logischerweise auch gespielt, ja. War der beste Kumpel von Timo, kann man sagen.
Ja, Bünning hatte da wenn dir da der Name nicht aufgefallen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Schönen Gruß an den Kollegen
vom
Atlas Delmhorst-Podcast.
Ja, von Hänsel und Bremen.
Hänsel und Bremen,
ich glaube, das ist
eigentlich ist es ein Werder Bremen-Podcast, die halt Spaß daran haben, nebenbei auch noch ein bisschen
über Fußball
über zu reden. Delmhorst zu
brechen. Über richtigen Fußball zu reden und nicht über sowas wie Bremen. Ja, dann, Düker, erstaunlich, dass Düker spielen durfte, weil wir jetzt zum ersten Mal die Saison, ehrlich gesagt, mit zwei Stürmern gespielt haben. Ob das gut oder
das
schlecht
ist ja
war.
Ja, nicht richtig. Wir hatten auch schon Buro und Bosic gemeinsam auf dem Platz.
Ja, wann denn? Ja, gut, klar. Irgendwann mal, ja, aber halt nicht von Anfang an.
Das ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, eine der letzten Aktionen von Frings noch.
Ja, glaube ich nicht, weil ich meine, das war das erste Mal, dass wir von Anfang an mit zwei Stürmern gespielt haben. Und ja, Guda und Krüger. Guda kam noch für Krüger, genau. Der hatte ja einen Kurzeinsatz gehabt gegen Rostock. Ja, also ich will das jetzt nicht hundertprozentig bestreiten, aber ich bin mir relativ sicher, dass das das erste Mal war, dass wir mit zwei Stürmern gespielt haben, von Anfang an. Mit einer Raute auch oder mit ja, einem Sechser, was ein bisschen schwierig war. Generell konnte man in der ersten Halbzeit auch nicht sagen, diese Systemumstellung hat irgendwie gefruchtet. Ist jetzt nur die Frage, ob ein anderes System gefruchtet hätte gegen ein Zwickau, was ja, uns das Leben so schwer gemacht hat, die spielerisch so extrem überlegen waren, muss man fast sagen, oder halt so hoch gepresst haben, dass sie uns quasi an jeder Art der Spielgestaltung gestört haben.
Ja, richtig, das muss ich sagen, das hat mich auch direkt am Anfang sehr schockiert. Du hast gedacht, okay, wir laufen jetzt an wie nichts Gutes, so sah die Aufstellung
ja aus. Ja, ich hatte auch richtig Bock, als ich es gesehen habe.
Ja, richtig, und dann wirst du überrannt. Das war so ein bisschen schockierend, dass das Heft des Handelns doch nicht auf deiner Seite lag, wie du es vermutet hast.
Ja.
Und ja gut, ganz klar, wenn man sich Zwickau anguckt, die sind auch dankbar für jeden Punkt, den sie noch haben. Der Klassenerhalt ist da auch noch nicht hundertprozentig safe und deswegen müssen sie halt auch noch kämpfen, ne?
Ja, also deren Klassenerhalt ist genauso safe, wie der Abstieg von Lübeck safe ist, würde ich mal sagen. Oh. Ja doch, also ich glaube, die haben
viel. Ist immer noch was drin.
Ja, genau, bei Lübeck auch. Aber ich glaube, da glaubt auch niemand mehr so richtig an den Klassenerhalt. Aber ich glaube, Zwickau hatte 43 Punkte vor dem Spiel und jetzt 44, also das ist safe. Der Klassenerhalt wird sich unter den vier Mannschaften Kaiserslautern, SV Meppen, Bayern 2 und Uerdingen auswürfeln. Zwei davon wird es treffen und wir müssen alles dafür geben, dass es nicht wir sind.
Und so ist es.
Ja, aber wie du sagtest, die Ausstellung hatte eigentlich Feuerwehr, Fußball, also wie soll man sagen, völlig Angriff.
Menschenlastig.
Ja, genau. Darauf hatte sie hingedeutet und da hatte ich auch so gedacht, habe gedacht, jo, endlich Düker und ein Stürmer dabei. Sozusagen, dass der Düker sich vielleicht ein bisschen fallen lässt, ein bisschen Tanko unterstützbar im Spiel kreieren und so weiter. Ja, hat alles nicht so funktioniert. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das, ich sag mal, daran geschuldet ist, dass ich das alles noch einspielen muss. Oder ob das daran geschuldet ist, dass ja, Zwickau so unfassbar stark war. Das haben die ja auch nicht 90 Minuten lang durchgehalten.
Nee, genau. Ich glaube, daran hast du es halt ganz gut gesehen. Das ist in erster Linie, dass Zwickau richtig, richtig Druck gemacht hat am Anfang und später so ein bisschen nachgelassen hat. Aber ganz klar ist natürlich auch, also ist eine Mischung aus beiden, denn nach so kurzer Zeit kannst du nicht perfekt aufeinander abgestimmt sein, wenn plötzlich ein Trainer mit seinem neuen System, mit einem System, vielleicht sage ich so, um die Ecke kommt.
Ja. Ja, also die erste Halbzeit war wirklich erschreckend, muss man einfach sagen. Also da war auch nichts irgendwie, wo man sagt, ja. Da kann man positive Sachen dran rausziehen, außer halt, dass es 0-0 stand und halt, dass die Abwehr einigermaßen gut stand. Das hat jetzt wenig mit dem System zu tun. Eher würde ich jetzt sagen, dass Bünding wieder da war. Aber es gab halt alles so Sachen, die sind unter Frings passiert, die sind unter Rico Schmidt jetzt auch wieder passiert. Und ja, zwar waren das Fehlpässe im Spielaufbau und dumme Ballverluste, vor allem über die Außen.
Weil ich mir würde schon sagen, also zumindest war das mein Gefühl auch in der ersten Halbzeit schon, gerade was die Defensive angeht, dass Jibi so ein bisschen sicherer wirkte auf mich.
Ja, Jibi generell hatte eigentlich auch keine Patzer mehr, wenn ich das jetzt auch in Erinnerung habe, gegen Rostock, da war er auch stark. Gut, haben wir zwei Gegentore gefressen, allerdings sind die beide ja nach, oder drei Gegentore besser gesagt, aber zwei Gegentore in der ersten Halbzeit. Und da sind die Gegentore, glaube ich, nach Standards passiert und ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, was ich auch nicht will, weil ich glaube, ich halte Jibi immer noch für einen sehr guten Innenverteidiger.
Ja, definitiv.
Und ja, was hier aber wieder so nicht so gepasst hat, war ja insgesamt so, dass das ganze Aufbauspiel, also die Fehlpässe habe ich gerade schon angesprochen, Aufbauspiel läuft bei uns ja meistens über die Innenverteidigung oder halt über den Sechser oder über die Außen. Und nichts hat so richtig funktioniert. Also meistens hat man viel in Hotel gespielt, wenn er dann bald auf die Außen gegangen ist, wie gesagt, durch Fehlpässe ist er dann wieder Postwend zurückgekommen. Über den Sechser war das Problem, dass wir halt nur noch Egerer hatten. Und man muss ja logischerweise einen Spieler opfern, wenn man zwei Stürmer bringt in dem Fall. Das ist ja klar. Also irgendwo hast du ja nur 11 Spieler. Und Tankulic, der auch so ein bisschen...
Der Torpfosten war auch wieder dabei.
Ja, Pfosten war wieder gut dabei, ja, das stimmt natürlich. Tankulic, der da halt so... Ja, bisschen überfordert war, hatte ich so das Gefühl. Also zwischen Defensive und Offensive zu agieren und halt vorne noch kreieren. Das ist halt alles ein bisschen viel für eine Person.
Ja, genau. Das ist es halt. Ne? Also man hat die Kreativabteilung im Prinzip komplett Tanko übertragen. Dadurch, dass du vorne zwei Stürmer hinstellst, ist der Druck noch höher von wegen, jetzt mach mal.
Ja.
Und dann war der wahrscheinlich tatsächlich so ein Stück weit überfordert.
Ja, Düker ist ja auch jemand, der sich immer mal wieder ins Mittelfeld zurückfallen lässt. Aber ja, Düker ist niemand,
der... im Laufe des Spiels auch gemacht.
Ja, mega viel. Also wirklich, das macht er ja immer. Das ist ja, er ist ja kein klassischer Stürmer, sage ich ja immer wieder. Er ist ja mehr so eine hängende Spitze oder halt auch ein Mittelfeldspieler. Allerdings muss man sagen, dass diese Rolle für ihn nicht so liegt, wenn er auch mitkreieren muss sozusagen. Also da ist er, glaube ich, nicht so der richtige Mann für. Er ist ein Arbeiter, er ist jemand, der sich die Bälle auch voll holt. Allerdings, er hat sich die auch tief aus der eigenen Hälfte wohl öfter mal geholt. Trotzdem ging er nach vorne insgesamt nicht viel. Aber das ist jetzt schwer, das festzumachen, ob es jetzt wirklich am Spielsystem lag oder halt eher an Zwickau. Und wahrscheinlich ist beides die richtige Antwort.
Ja.
Wir hatten auch, eine ganz kurze Druckphase, ich mache mal die Anführungsstriche in die Luft, wo wir auch diese eine Chance von Tanko hatten, die auch in der Halbzeitpause so besprochen wurde. Ja, das war halt so, da hatten wir dann mal etwas mehr Entlastung. Das war so in der 10., 15. Minute so um den Dreh, wenn ich das noch richtig habe. Das war das einzige Mal.
Weil du zu dem Zeitpunkt noch gerade zu mir gesagt hast, jetzt sind wir im Spiel drin, jetzt haben wir es gepackt, 10 Minuten haben wir gebraucht, jetzt geht's los.
Ja, war die Hoffnung, genau.
Genau.
Und dann waren wir auch sofort wieder raus.
Ja.
Das war diese kurze Druckphase, wo man wirklich, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man kommt jetzt aus zwei Spielen raus. Ich klammer Delmenhorst jetzt mal so ein bisschen aus, ne, weil erstens Regionalligist, zweitens Pokalspiel. Das sind so Sachen, die kannst du schlecht mit der Liga vergleichen dann in dem Fall.
Ja.
Und du hattest davor halt zwei sehr, sehr spielerisch starke Mannschaften wie Magdeburg und Hansa Rostock. Und da hat man es geschafft, über weite Strecken das Spiel, also ein spielerisch gutes Spiel zu zeigen.
Bestimmt, ja,
sowohl ein Magdeburg als auch ein Rostock sind ja pressingstarke Mannschaften. Also Magdeburg erst unter Christian Tietz und Hansa Rostock eigentlich die ganze Saison wohl. Und da hast du es aber irgendwie immer geschafft, dich aus einem Spiel oder deren Stärke sozusagen aus dem Spiel zu nehmen oder deine eigenen Stärken eher so hervorzuheben. Und das hat gegen Zwickau halt überhaupt nicht funktioniert. Und die Frage ist wirklich, woran nichts? Also Zwickau hat so unfassbar hoch angelaufen und die standen ja auch öfter mal mit 5-6 Mann angelaufen, was wirklich extrem heftig ist. Und dass du dich daraus nicht so stark befreien kannst, verstehe ich auch wohl. Das ist auch jetzt, also ja, natürlich ist das ein Vorwurf an die Mannschaft, wenn die es nicht schaffen, gegen Zwickau ein gutes Spiel zu machen, dann wen soll man sonst den Vorwurf machen, ne? Ja. Ist natürlich klar. Dann hattest du natürlich auch wieder diese Fehlpässe, die ich vorhin schon sagte, dass das ganze Aufbauspiel war wirklich echt schwach und ja, dass Tankulic überfordert war, konnte man einfach sehen, was aber wie gesagt auch kein Vorwurf ist, weil er musste halt sehr, sehr viele Aufgaben alleine übernehmen, weil er keine Unterstützung bekommen hat. Gerade auch von den Außenbahnen zum Beispiel, die nicht so stark waren. Ein Guder hat mir nicht gefallen, Hämlein noch am ehesten, würde ich sagen. Egerer, insgesamt würde ich sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem hatte der auch alle Hände voll zu tun, diesen Laden irgendwie am Laufen zu halten. Dass die Defensive einigermaßen stand, ist ja auch zum Großteil sein Verdienst, ne? Also da haben wirklich alle gut mitgearbeitet. Dass dann ein Amin gefiel mir nicht so gut, Balmat war relativ unsichtbar, das war alles ein bisschen schwierig in der ersten Halbzeit. Es wird, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen besser, aber ey, das Offensivspiel, das hat alles, also das Zusammenspiel vor allen Dingen, da hat auch wieder viele Fehlpässe so oder Bälle ins Nichts, das ist alles so Fehler, die wir seit Wochen schon kritisieren, die waren halt logischerweise immer noch da, weil sowas kann man ja nicht von jetzt auf gleich machen. Aber.
Wobei ich finde gerade, was das Thema Fehlpässe angeht, insbesondere in der zweiten Halbzeit, das ist wesentlich weniger geworden. Da hat man viel abgestellt, finde ich.
Ja.
Das hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert. Ich weiß nicht, woran er die Legen hat, dass er in der ersten Halbzeit gar nicht gewuppt hat. Aber das hat mir auf jeden Fall schon besser gefallen, als das, was wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben.
Ja. Die Abwehrarbeit, sagt die Afmon schon, war richtig gut. Also man hat wieder so ein klassisches Fighten, also wirklich Abstiegskampf. Ne? Jeder hat sich für jeden aufgearbeitet, hat sich in jeden Schuss geworfen und so. Also Zwickau hatte wirklich, auch in der ersten Halbzeit, wirklich nur eine richtig gute Chance. Das war dieser eine Pfostenschuss und diese eine Schreitszene.
Unser, so ein bisschen. Unser 12. Mann dabei war.
Genau. Also das muss man auch sagen. Die waren zwar echt krass drückend überlegen, aber Torchancen hatten sie, ehrlich gesagt, kaum. Und deswegen, meistens konnte man das dann immer wieder löschen bis zum 16er oder selbst der Pass in den 16er wurde immer abgefangen. Ein bisschen Glück war vielleicht auch dabei, dass dann mal so ein Schuss aus 20 Metern dann so klar drüber ging. Aber eigentlich hat man sich in alles reingeworfen, was so ging. Und das muss man der Mannschaft definitiv auch vorhalten, dass das wirklich starkes Spiel, das, also vorhalten, das klingt so, als würde ich Ihnen jetzt einen Vorwurf machen.
Zugute halten,
sehr gut. Das haben sie wirklich auch richtig stark gemacht. Also den Abstiegskampf hat Meppen auf jeden Fall angenommen. Ja. Dass es halt noch spielerische Defizite gibt. Gerade halt auch jetzt zum Ende der Saison, wo halt auch die Kräfte nicht mehr so richtig da sind. Das ist halt, ja, verständlich einfach.
Vor allen Dingen herzlich willkommen schon wieder in der englischen Woche. Ich meine, gut, das andere war halt nur ein Pokalspiel. Und ich habe so hinterher und so gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man bei Delmenhorst 110% gebracht hat.
Nee,
absolut. Sondern eher so 75 bis 80, was ja vollkommen ausreichend war. Und das hat ja auch super funktioniert, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz war es halt freitags ein Spiel und dann halt in dieser Woche schon wieder, ne?
Ja, absolut.
Und jetzt Sonntag musst du auch wieder fit auf dem Platz sein. Mhm. Und da wird es umso wichtiger.
Ja. Unser Spiel ist ja halt auch so ein bisschen die Gegner kommen lassen und dann Umschaltmomente zu kreieren. Hat leider in diesem Fall ja auch nicht funktioniert. Also den Gegner spielen lassen hat funktioniert. Aber Umschaltmomente waren halt wirklich schwach. Also du hast dann wirklich umgeschaltet und ein langer Ball sofort weg. Hohe Bälle waren generell schwach, auch in der zweiten Halbzeit wohl, dass die alle, also vom Gegner hat man es immer gut gesehen, also Ronny König, ne, ist ja auch so sozusagen deren Zielspieler, den man halt anspielt, der dann die Bälle verteilt. Das hat bei denen ganz gut funktioniert, bei uns null. Also absolut nicht, wir hatten keinen, leider. Wir hatten ja zwei relativ große Stürmer drin. Das war ja auch, hat Rico Schmidt ja auch im Interview gesagt, ein Grund, warum man sich gegen Tombure entschieden hatte, auch das ganze Spiel, man hat ihn ja nicht eingewechselt, war ja die Körper... Ja, so ein bisschen. Also so klein ist er ja gar nicht. Der ist ja 1,83. Das ist ja noch normale Größe sozusagen. Aber ein Düker und ein Bosic 1,94, glaube ich. Und Düker ist 1,88. Das sind halt alles auch ein bisschen körperlichere. Also größer und etwas breiter. Gerade gegen die Gegenspieler bei Zwickau hat man sich dann halt ja mit Körperlichkeit dann durchsetzen wollen. Das war zumindest das Ziel. Das hat ja dann, wie gesagt, nicht ganz so gut funktioniert. Und ein Tombure, der dann wahrscheinlich eher so ja, umgerannt wurde, wenn er dann an den Ball hätte kommen können. Das war wahrscheinlich so ein bisschen auch der Grund. Ja, aber das hat, wie gesagt, im Umschaltspiel halt nicht funktioniert. Es gab null Entlastung wirklich, außer diese eine ganz kurze Druckphase. Gab es halt null Entlastung in der ersten Halbzeit. Und das muss man definitiv ansprechen. Was auch nicht gut war, waren also nicht nur die langen Bälle. Also Flanken kam halt auch nicht an. Flanken sind logischerweise auch lange Bälle oder hohe Bälle. Ja. Aber Flanken waren halt, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt... Ja, ein paar Flanken haben wir geschlagen, aber die wurden alle, ja, also nicht mal im Ansatz gefährlich. Also das ist wirklich, wirklich schwach. Also das ist wieder mal so ein Ding, das kennen wir auch diese ganze Saison schon. Und
haben wir auch schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall auf dem Tableau gehabt als Kritikpunkt.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, das war, dass wir halt öfter mal auch Gegner doppeln, was an sich eine gute Idee ist. Dann hast du ist natürlich höhere Chance, den Zweikampf zu gewinnen. Trotzdem haben wir es meistens mit zweimal oder oft mit zwei Mann nicht geschafft, eine Flanke zu verhindern. Ja. Und das ist natürlich doppelt bitter, weil erstens ist dann halt ein Mann weniger, der dann im Strafraum verteidigen kann. Ja. Und
zum Zweiten ist ein gefährlicher Schuss gefolgt, der das Ganze noch etwas prekärer
macht. Ja, und du kriegst es halt nicht hin, mit zwei Mann ein Mann anzugreifen. Das ist halt fürs Zweikampfverhalten auch nicht so. Ja, Aushängeschild dann in diesem Fall. Ja, und dann kommen wir nochmal eben zu der Aufregerszene, würde ich sagen, weil es ging ja nicht nur dieser eine Pfostenschuss, war ja nicht nur der Aufreger, sondern halt auch ein vielleicht fettiger Elfmeter.
Nein.
Ja, man guckt sich das an und man, also es war schon interessant. Also du siehst halt die Szene, du siehst dann halt, wie Gibi Mai Starke...
Wie Gibi abhebt im Prinzip, also weil er drüber springt,
mehr oder weniger. Also Gibi hat wirklich alles versucht, um diesen Zweikampf zu verhindern sozusagen. Also man sieht bei Mai Starke auch, er fällt schon, bevor der Kontakt zustande kommt. Und er fällt, sagen wir es mal anders, wenn sich noch einer daran erinnert, wie wir letzte Saison... gegen das Hinspiel gegen Groß Asbach gemacht haben. Ne, da hatte Dennis Undaff einen Elfmeter rausgeholt, sozusagen, indem er halt aufs Tor zugelaufen ist. Dann kam der Torwart raus, Kevin Broll in dem Fall noch, und er springt sozusagen über den Torwart drüber und dann hieß es hinterher immer, das kann ja nicht wahr sein, er hebt ja schon ab, bevor der Kontakt da ist. Trotzdem kommt da ein Kevin Broll angerauscht, und zwar mit einer Geschwindigkeit, wo du als Dennis Undaff eigentlich nur froh sein kannst, dass du das schaffst, dass du da noch drüber springen kannst, weil sonst hätte er dich volle Kanne umgehauen. Ne? Und da wird dann drüber diskutiert, das ist kein Elfmeter, er hebt vorher ab und das geht ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, ist ja auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich jetzt hier nicht
mir
die Beine breche. Genau. Ja, genau. Genau, also gut, das wäre nicht passiert, ist klar, aber es wäre ein ganz klares Foul gewesen, wenn er ganz normal weitergelaufen wäre, zum Beispiel jetzt. Und er ist dann halt über den Torwart gesprungen. Würde ich dann halt sagen, in dem Fall ist es dann ein Elfmeter, weil du bist sozusagen dafür als einziger du als Dennis Undorf in dem Fall bist dafür hast dafür gesorgt, dass dieser Elfmeter nicht zustande gekommen ist. Und dann ist es doch dass dieser Kontakt nicht dazu gekommen ist. Und dann ist es für mich trotzdem Elfmeter. So, und jetzt kommen wir zu dieser Szene von Manni Starke. Also Gibi springt halt von Manni Starke ab sozusagen. Er fällt aber trotzdem. Und dann frage ich mich, ja, wieso fällt denn an Manni Starke, wenn es da keinen Kontakt gab und Gibi dafür sorgt, dass dieser Kontakt auch nicht zustande gekommen wäre sozusagen. Und da ist es halt eher eine Schwalbe als ein Foul. Trotzdem gab es halt viel Verwirrung auch im Strafraum. Ja. Also Meppen haben auch aufgehört, Fußball zu spielen, was ein bisschen gefährlich war. Ja, ich weiß halt auch nicht, man sah den Schiri hier nur von hinten. Anscheinend hat er die Pfeife wohl irgendwie in den Mund genommen und dann gucken die Meppener zum Schiri, warten sozusagen auf den Pfiff. Und der eine Zwickauer, Drinkgut war es, glaube ich, genau, hat dann den Ball genommen und sich im Herz genommen, hat geschossen und hat an den Pfosten geballert. Und in dem Fall war es dann halt unser Glück, dass unsere Nachlässigkeit in dem Fall nicht bestraft wurde. Also erstmal wurden wir nicht bestraft mit dem Elfmeter. Hätte ja auch passieren können. Ne? Also ja, im ersten Moment sieht man das, also auch von weiter weg. Ne? Der Schiri war ja logischerweise näher dran und er hatte auch gute Sicht. Und man war von weiter weg und sah dann halt nur, wie Gibi da wohl so angesprungen kam und dann einer fällt. Denkst du erstmal, boah, ja, das ist ja wohl Elfmeter. Und dann sieht man die Zeitlupe und sieht, nee, das ist definitiv kein Elfmeter. Ja. Eher eine Schwalbe. Mhm. Und der Schiri scheint, wenn er die Pfeife in den Mund genommen hat, dann und ein Meppner sieht das, dann würde ich auch denken, oh scheiße, er pfeift jetzt, oh nein, jetzt kommt der Elfmeter, ne? Denkt man dann halt wahrscheinlich einfach. Ja, und er pfeift dann halt nicht, weil er vielleicht, entweder hat er gesehen, es war vielleicht doch kein Foul, oder er hat gesehen, es entsteht noch eine gefährliche Situation und ich lasse den Vorteil weiterlaufen lassen und es kann auch beides sein. Vielleicht wollte er auch Vorteil laufen, hat er auch Vorteil, ja gut, er hat es nicht angezeigt, also Vorteil kann er eigentlich nicht gegeben haben. Und dann hat er die Pfeife im Mund und lässt alles weiterlaufen. Das ist schon verwirrend, aber der Zwickauer macht eigentlich alles richtig und schießt aufs Tor, trifft halt nicht, also macht er zu 99% alles richtig. Ja, und der Meppner oder die Meppner hören halt auf zu spielen. Das wäre ein sehr dummes oder ein sehr blödes Tor gewesen, auch wenn, wenn er reingegangen wäre, hätten wir uns zu dem Zeitpunkt definitiv nicht beschweren dürfen, wenn es 1-0 für Zwickau steht. Aber wir hatten dann in dem Fall halt auch mal Glück. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, am Anfang hatte ich ja Egerer noch erwähnt, aufgeschrieben, dass er halt mir gut gefällt, weil er halt da auch ab dem Zeitpunkt auch so ein bisschen stärker wurde, also hinten präsent und vorne hat er öfter mal auch dann versucht, was zu kreieren. Also es hat ja, wir waren ja vorne nicht wirklich, wir haben ja vorne nicht wirklich was kreiert, aber ab und zu hat er sich auch mal mit nach vorne getraut und dann wurde es halt auch, ja gefährlich ist das falsche Wort, aber es entstand ein bisschen was. Weil in der ersten Halbzeit können wir von gefährlichen Szenen halt nur einmal reden und dann in dieser kurzen Phase. Ja, und da war Halbzeit und Rico Schmidt scheint wohl richtige, gute Worte gefunden zu haben, weil die beste Chance des Spiels, wenn man den Pfostenschuss mal ein bisschen ausklammert, kam er dann direkt, ich glaube, 15 Sekunden nach dem, in der zweiten Halbzeit. Ja. Hatte Amine eine richtig gute Chance, war ein bisschen Zufall war dabei, weil viel, Ball verspringen von Meppen vom Gegner, ein bisschen Ping-Pong und dann kam halt irgendwie in die Mitte zu Amin und der zieht ab, richtig stark auch wohl, aber leider, ja.
War da leider einer
dazwischen. War da ein Brinkies, der ihn gehalten hat. Ja, und ab da war klar, okay, Meppen nimmt das Heft des Handels sozusagen jetzt mehr in die Hand. Ja. Wir
mehr Aggressivität.
Ich weiß jetzt nicht, Rico Schmidt ist ja, weiß ich nicht, ob ich ihn so als jemand, der, ja, also ist ein lauter Typ definitiv, denke ich, der auch wohl schreien kann und dann auch sagen kann, was Phase ist.
Finde ich aber auf jeden Fall bezeichnend, dass du plötzlich so gestärkt aus der Halbzeitpause kommst. Das ist ja auch was wir jetzt so sonst in der Saison auch nicht so richtig stark erlebt haben.
Kann so nicht sagen.
Ja, aber sehr selten und sehr, also im Vergleich schwächer fand ich. Also das, was da gezeigt wurde, war plötzlich die Feuerwehr,
also
die
los. Ja, wird. Absolut. Also das muss man wirklich sagen.
Das war halt irgendwie eine ganz andere Qualität. Und da habe ich gesagt, das habe ich schon mal erlebt. Damals hieß der Trainer tatsächlich auch noch Neidhardt. Der konnte das auch ganz gut in der Halbzeit irgendwie die Worte finden, dass dann erstmal hier das Bollwerk aufläuft. Ne?
Mhm. Ja, aber nicht zu negativ gegen Frings sein, das hat unter Frings aber auch schon funktioniert.
Nein, wir haben absoluten Halteverbot, steht er da für alles. Entschuldigung.
Okay, ja gut, egal. Dann halt nicht.
Nein, komm mal raus.
Nee, ich wollte halt sagen, dass wir das halt unter Thorsten Frings, ich meine, Frings-Bashing, ne, ist ja angebracht und kann man immer machen, das ist ja gerade auch in einer Presse sozusagen immer ganz groß, was man macht. Ja, okay. Aber nee, das Thema will ich gar nicht ansprechen. Da haben beide Seiten verloren. Sowohl der SV Meppen als auch die NOZ hat sich da lächerlich gemacht, muss man leider sagen. Und gerade in einer Unzeit Und das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte. Nee, ich wollte aber nur, wie gesagt, ich will einen Thorsten Frings nicht unnötig in Schutz nehmen. Ich bin sehr froh, dass wir Rico Schmidt im Moment haben. Und trotzdem hat es auch einen Thorsten Frings geschafft, Spieler zu motivieren in der Halbzeitpause und halt auch zu sorgen, dass dann der Schalter umgelegt wird. Ja, aber es hat jetzt sehr gut funktioniert quasi. Wir hätten fast das 1-0 gemacht, relativ früh. Und dann wäre es bestimmt, oder gerade auch, weil wir ja so stark überlegen waren in der zweiten Halbzeit, hätten wir da mit Sicherheit den Sieg heimfahren können. Ja,
vielleicht hat sogar einen deutlichen Sieg.
Wenn du dann das 1-0 erstmal knackst, vielleicht fällt dann auch so ein bisschen was.
Last ab, genau. Ja.
Ja, war wirklich deutlich präsenter, klar spielbestimmt, allerdings halt ohne richtig Gefahr auszustrahlen nach dieser einen Szene. Also das wäre wirklich ein guter Knotenlöser gewesen. Ja, und ich sagte es vorhin schon, lange Bälle, also alles so, es sind ja nicht nur Flanken, es sind ja dann auch lange Bälle auf dem Aufbau zum Beispiel raus oder irgendwie Spielverlagerung, wo dann halt der Ball, ja, ins Ausgeht, zum Gegner geht,
ich wollte gerade sagen,
oder der zweite Ball dann nicht ankommt, das ist alles
so viel schwach. Wie ich das meistens gesehen habe, gerade lange Bälle oder wenn es halt, ich sag mal, nach vorne Richtung Zentrum reingeflankt wurde oder sowas, alles immer in so eine Gegnertraube rein, wo dann so ein blau-weißer Dötz steht, der hofft, den Ball zu kriegen, das hat leider halt immer nicht funktioniert, das ist... Dafür ist insgesamt bisher dieses Spiel mit den langen Bällen zu schwach gelaufen in der Saison, als dass das von jetzt auf gleich halt so perfekt klappen könnte, dass du in der Hülle des Löwen dann auch wirklich zum 100%er kommst. Ne?
Ja, genau. Ja, wir hatten noch Chancen durch Bosic und Düker. Keine so extrem gefährlichen und auch viele so technische Defizite, gerade halt so auch im Strafraum. Was mir so aufgefallen ist, dass dann, ich sag mal, Der Pass kam dann auf außen, die Flanke kommt rein und dann Pass in den Rücken der Abwehr. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass wir das immer mal wieder versuchen, aber meistens steht da immer keiner. Und jetzt haben wir schon einen Stürmer sozusagen mehr, wir haben Mittelfeldspieler geopfert, um jemanden ein Präsenter in der Box zu haben. Ne? Ja doch, es sind wohl welche vorne, aber halt nicht irgendwie, gerade wenn ein Bosic oder ein Düker ja nicht so torgefährlich sind, was sie diese Saison ja bewiesen haben, dass es nicht so sind, oder sie haben es noch nicht bewiesen, dass es sein können, sagen wir es lieber positiv. Obwohl, ist auch nicht positiv. Aber normalerweise...
Die noch glänzen wollen.
Ja, genau. Da denkt man sich doch eigentlich, okay, aber zwei so auch körperlich große und präsente sozusagen, die können doch dann Innenverteidiger auf sich ziehen. Ich habe es ja auch schon öfter mal gesagt, dass das so meine Hoffnung ist, zumindest wenn einer von dem, oder wenn Bosic spielt, deswegen lieber Bosic als Bure, dass der halt dann wenigstens Innenverteidiger auf sich zieht und dann Räume zu schaffen. Und diese Räume waren da und da stand dann wieder keiner. Also, weißt du, du hast Bosic und Düker und einer von den beiden, also es sollen ja nicht beide die Innenverteidiger auf sich ziehen, weil dann fehlt ja derjenige, der den Ball in den entstandenen Raum verwerten kann. Ja, und das ist mir halt mega oft aufgefallen, dass dieser Raum zwar da war, aber keiner von beiden irgendwie da war, um zu verwerten und auch kein anderer, also nicht nur gegen die beide, da standen auch kein Tanku, kein Guda, kein Himmlein, kein was weiß ich, also ne, das sind alles so
Sachen. Später kein Krüger.
Krüger auch nicht, genau, später dann, ja, das sind alles so Sachen, wo ich denke, ah Mann ey, sieht doch im Ansatz sehr, sehr gut aus und dann ist es wieder der letzte Pass, der so scheiße ist. Na, kann man sich einfach nur drüber aufregen, wenn man das sieht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Krüger kam auch noch rein für Guda und Yannick
Jupp kam rein
für Amin, rein,
ja, Amin. Der leider verletzt vom Platz
war. Heute haben wir die Info gekriegt.
Kniescheibe gebrochen,
Alter. Dass er dann überhaupt noch damit laufen konnte. Ja, wahrscheinlich voller Adrenalin und
so. Deswegen
hat er das nicht gemerkt.
Hat er noch richtig rumgebolzt da und dann musste er noch vom Platz.
Humpelte auch vom Platz.
Boah, ey, wenn ich mir das vorstelle, ich habe es mir ja auch nochmal angeguckt und so. Boah, das tut beim Hinschauen schon extrem weh, ey.
Ja, und er hat auch wirklich gelegen und gebrüllt. Und
dann halt das tut mir auch so leid, wie er da rumgeschrien hat.
Ey, zwei Möglichkeiten,
entweder er hat wirklich was oder er hat neben Locke im Bus gesessen.
Und Balle.
Und Balle.
Genau, das färbt so ein bisschen ab gerade.
Ja. Ja, aber wirklich.
Balle, Lockes bester Schüler.
Padermann, ja.
Ja, das war wirklich, man guckt sich das an und denkt sich so, ah, wenn du Glück hast, ist da vielleicht einfach nur ein bisschen was verschoben und alles gut und so weiter. Und dann hat man ihn laufen sehen und gedacht, ja, okay, im Vorsichtsmaßnahmen nimmt ihn raus. Und jetzt kam die hier auf Botschaft, 6 bis 8 Wochen Pause durch eine Patellafraktur,
ein Kniescheibenbruch.
Er ist ja erst wieder aufs Feld gelaufen und es sah auch alles gut aus und sowas. Und als er dann gewechselt wurde, humpelt er. Dann habe ich gesagt, oh, das sieht jetzt dann
nicht doch nicht so gut mehr aus.
So gut
aus.
Absolut nicht. Ja,
also gute Besserung auf jeden Fall.
Auch wenn es ja das letzte
Spielende
war. Saisonende und wahrscheinlich auch SV-Ende.
Ja.
Wahrscheinlich wird er keinen neuen Vertrag bekommen wollen. Wahrscheinlich gehe davon aus, dass er vielleicht
jetzt noch, Saison schon, ne?
Nee, genau, dass er jetzt nochmal versucht,
er wollte ja,
die Auslandsreise
Richtung Heimat,
genau, so ein bisschen wie El Helve wahrscheinlich. Und von El Helve wenn ich das auch von Instagram richtig deute, scheint er ja auch wohl ganz glücklich zu sein, wo er jetzt ist. Ich weiß den Verein natürlich leider nicht, aber er hat schon Spielerfotos sozusagen gepostet und so. Ich hoffe, ihm geht's gut und ist glücklich, also alles gut. Und ich hoffe, Armin wird dann das Gleiche finden, wenn, ja,
wenn
es
nicht. Halt, ruft da eben an.
Ja. Ja.
Wir haben immer noch einen Vertrag in der Schublade.
Genau, wenn es halt nicht der SV Meppen ist, der sein, also wo er unbedingt spielen möchte, aber er hat sich auf jeden Fall verdient, dass man ihm alles Gute gönnt, sozusagen. Und er wird ja nicht nach einem anderen in der Nähe liegenden Verein wechseln, von daher ist es ja auch alles in Ordnung.
Meinst du, einem drittiger Konkurrenten in der kommenden Saison?
Ganz genau, nee. Ja, trotzdem muss man aber sagen, Jupp hat das Offensivspiel wirklich gut belebt. Also erstmal durch seine Einwürfe, muss man sagen.
Was für Einwürfe, Alter, Wahnsinn, ey.
Fand ich sehr
witzig. Jupps Einwürfe kommen besser an als die Flanken, die wir schlagen.
Ja, seine Flanken sind ja eigentlich auch sehr gut, aber ich fand es halt lustig, wo man dachte, er kam gerade rein, musste sofort einwerfen, weil das ist ja unser Ding, ne, dass der Außenverteidiger einwirft. Das ist einfach so, das ist ungeschriebenes ja. Gesetz. Aber steht wahrscheinlich im Vertrag drin,
denke ich mal. Im Großbuch der Gummibären.
Steht auch in dem Vertrag der Frauen drin, weil da ist mir das auch immer aufgefallen, dass es immer die Außenverteidiger sind, die einwerfen müssen. Also es muss da drin stehen irgendwie. Naja, gut, egal. aber er hatte, glaube ich, am Anfang die ersten 5 Minuten mehr sozusagen Ballbesitz oder Ballkontakte mit der Hand, weil er mehr einwerfen musste, als er passen durfte.
Ja, ja, ja.
Aber dann später kamen auch gute Flanken dazu, muss man sagen. Alles, was so gefährlich wurde, kam halt auch über Jupp. Und da muss man einfach sagen, bin ich auch froh, dass wir halt jetzt einen Amin-Ersatz haben, der so stark ist, muss man sagen.
Also, definitiv.
An einem Ballmatt ist halt kein Vorbeikommen da oder halt es wäre auch kein Vorbeikommen an einem Osee gewesen, wenn er jetzt fit wäre. Auch, man hört ja wohl auch Saison aus, genau wie Stan Puttkamer, leider. Ja,
leider.
Muss man sagen.
Wer macht die Tore noch diese Saison? Ist
genau. Ja, aber ein Jupp auf links hat aber auf bewiesen. Jeden Fall
gute Besserung, Jungs.
Ne? Ja, immer. Ein Jupp auf links hat auf jeden Fall bewiesen, dass er da trotz falschem Fuß sozusagen spielen kann.
Nahezu 1:1 Ersatz für Armin sein kann.
Ja, wie gesagt, ich habe ja auch die letzten Mal schon gesagt, ich sehe ihn auch deutlich stärker als Armin. Sowohl jetzt, also defensiv war er sowieso, aber jetzt scheint er auch offensiv zu werden. Das ist ja schon interessant. Weil ein Armin, muss man ja auch sagen, trotz, ich will jetzt nicht auf ihn rumhacken, auch jetzt gerade verletzt ist und so, aber ein Armin hat ja auch in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Ja,
wenn so ein Aufstiegsheld ist, ne, der kann halt auch
Jupp jetzt.
Ach, okay. Jupp jetzt, ja, ja, klar. Der kann auch unser Spiel beleben und der kommt sicherlich sehr gerne am Ende der Saison dann mal zu uns im Podcast und erzählt uns ein bisschen
von seiner Zeit beim SV. Gehe ich auch ganz gerne. Was ist das? Klingt so, als würde er gehen.
Was? Nein. Das ist ja die Sache. Wir müssen uns losmachen von den Spielern, die nur aufhören. Wir müssen auch mal Spieler aus dem aktiven Team
ziehen.
Also lieber Yannick, wenn du das hörst, schreib uns doch an und komm gerne vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben richtig Lust. Oder auch alle anderen Spieler, die sich
buchen. Ja, selbstverständlich.
Es gibt keinen Spieler, den wir nicht hier in diesem Podcast haben wollen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Jupp. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das jetzt gerade schon gesagt habe, weil du mich ein bisschen rausgebracht hast, aber nee, ist kein Problem. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt, aber defensiv ein bisschen stärker, aber auch offensiv jetzt.
Das hatte ich gesagt.
Ja, und die guten Chancen, die er mit kreiert hat, waren dann halt auch von Hämlein zum Beispiel Flanke auf ihn, die dann ganz knapp am Tor vorbeigeköpft wurden und wo man dachte, warum geht so ein Kackbein nicht einfach mal rein? Das war wirklich alles perfekt gemacht. Locke, der sich halt den Raum gut gesucht hat sozusagen. Die Flanke kam richtig perfekt, aber Millimeter am Tor vorbei, das war halt wirklich echt ärgerlich.
Also, nee, Bosic. Das sind so diese Dinger, da musst du auch mal Glück haben und nicht nur Pech. Mhm. Ja, der muss auch echt mal reingehen.
Ja.
Aber ich bin mir auch sicher, das passiert ab jetzt.
Denke ich auch. Ja, Bosic hatte noch eine schöne Szene, die fast nur schön anzusehen war, weil sie halt so etwas ungefährlich war, aber er hat einen Seitfallzieher versucht, hat ihn aber leider übers Tor gesetzt, aber da hat er sich auch mal ein Herz gefasst und so ein Ding mal aufs Tor gebracht. Man muss ja auch mal aufs Tor schießen, damit es funktioniert. Und das hat in der zweiten Halbzeit dann ja, auch nach der Einwechslung von Jupp und Krüger, also auch Krüger, ich habe ja während des Spiels gesagt, ist total unsichtbar und so weiter. Allerdings stimmt das so nicht. Er hat auch oftmals nach hinten gearbeitet, vorne ein bisschen was probiert. Es war halt alles sehr ertragslos, muss man dazu sagen. Ja, aber man muss auch nicht ehrlich immer dazu alles sagen.
So insgesamt vom Erfolg gekrönt, was er da gemacht hat.
Ne? Muss man aber auch sagen, dass das von Guda halt auch nicht von Erfolg gekrönt war, was er da gemacht hatte. Ja, also, das ist das Problem. Ja, ist halt immer so, weißt du, wenn auf den Außenbahnen einer schwächelt so ein bisschen, zieht er den anderen immer mit runter. Und das ist egal, ob es links oder rechts ist. Wenn Armin schwach war, hat er einen Hämlein runtergerissen, umgekehrt genauso. Wenn nach hinten nicht so richtig gearbeitet wurde, jetzt Guda, Krüger ein bisschen schwächer, Balle auch nicht hundertprozentig, aber halt alles auch, ne, ist halt alles nicht immer hundertprozentig so deren Schuld. Das, also Schuldzuweisung will ich ja sowieso nicht machen, aber es ist nicht, dass sich einer hängen gelassen hat. Aber es kommt immer darauf an, wie stark ist der Gegner über diese Seite auch. Ne? Da braucht man halt ein bisschen Unterstützung. Und wie gesagt, wir hatten jetzt einen Mittelfeldspieler weniger. Also wenn einer, ein Sechser vielleicht auch immer mal ein bisschen mithelfen kann, sozusagen, wenn dann der Gegner vorstößt. Ja, man hat halt was probiert, hat halt nicht hundertprozentig funktioniert, weil viel Abstimmungsprobleme waren. Halt auch ein bisschen Pech dabei, weißt du, wenn Düker, der ja auch gute Chancen hatte, wo die dann halt alle abgegrätscht wurden, so ein bisschen, ne? Also Zwickau und Meppen waren sich ja doch auf niedrigem Niveau doch, also sehr ebenbürtig sozusagen. Also es war halt ein klassisches Abstiegsspiel sozusagen. Also es war wirklich, glaube ich, für den neutralen Zuschauer nicht so hundertprozentig schön anzusehen, weil da war halt viel Hektik dabei, viel Kampf, viel auch was, dass du da halt sitzt und mitfieberst, so als Meppen- oder Zwickau-Fan.
Sitzen war schon schwierig.
Ja, genau. Also ist halt nicht so, dass wenn du da jetzt drauf guckst und hast keine emotionale Bindung zu einem der Vereine, dann siehst du das und denkst dir so, boah, hey, das ist ja ein richtig schwaches Drittligaspiel. Also passiert ja nicht viel. Und das stimmt ja objektiv gesehen auch.
Guter Freund unseres Podcasts hat ja nebenbei dann heute auch geschrieben, irgendwie endlich wieder Fußball im Stehen gucken, weil er selber auch so angespannt war.
Ja.
Schöne Grüße, Alex.
Ja, genau. Von mir auch. Aber ne, das sind halt so Sachen, das ist halt Abstiegskampf, ne? Also da, auch Zwickau hat es hundertprozentig angenommen, haben sich auch in jeden Ball geworfen und so. Und deswegen sind halt auch unsere Chancen halt in der Entstehung oft halt vereitelt worden. Und wenn man dann sich das mal so anguckt, was da so für große Chancen waren. Zwickau hatte in der Schlussphase halt wirklich noch gefährliche Szenen.
Ja, das war, wo wir wirklich der Schweiß extrem auf der Stirn stand. Denn das waren halt so die Dinger, genau, ja, die haben
wieder dich
schon ganz oft auch in dieser Saison gerne mal den Sieg gekostet am Ende noch.
Ja, richtig. Und da hatte man wirklich auch Angst, dass es dann jetzt, wenn du jetzt das Spiel noch irgendwie verloren hättest, wieder nach so einem großen Kampf, wieder in der letzten Minute, hätte das wahrscheinlich wirklich auf die...
Das bricht einen.
Ja, ich will nicht Moral sagen, weil das stimmt ja nicht, aber so aufs Gemüt. Also irgendwie, dass du denkst, du kannst ja alles machen, was du willst. Du kämpfst dich hier 90 Minuten plus kaputt und am Ende hast du wieder keinen Ertrag. Das ist halt, das macht dich fertig, einfach psychisch wahrscheinlich.
Und von daher ist es, um da mal die Konklude zum Anfang zu bilden, im Prinzip eigentlich doch ein harter Punkt, den wir da erkämpft haben, den wir mitgenommen haben.
Ja,
der auch wichtig auch für die Moral ist.
Das wollte ich ja gar noch sagen. Das ist also, Zwickau hatte diesen Pfostenschuss, ne? Hatte halt diese Szenen in der Schlussphase, die ja auch genauso ein Ding wie Hämlein hatte, knapp am Tor vorbeigeköpft oder halt auch einmal, Tor war ja kurz frei und das hat Jupp dann noch irgendwie zur Ecke gerettet. Das sind alles so Sachen, ne? Das wiegt sich am Ende ungefähr auf. Man kann natürlich sagen, das Spiel war so ein bisschen auf Messerschneider, habe ich mir noch aufgeschrieben, und es hätte in jede Richtung kippen können. Und ja, ist halt nicht passiert. Ne? Das war auch so ein bisschen, wir hatten ja auch in der Schlussphase noch alles auf Sieg gesetzt, hatten ein extrem hohes Pressing dann und dann entstehen halt logischerweise auch die Räume, darauf erwartet Zwickau ja auch, das haben sie ja von uns abgeguckt sozusagen, ja. In der Hinrunde, dass man dann halt auch mit dem langen Ball dann mal den Konter einleitet und dann halt das Tor macht sozusagen, ist ja nicht passiert. Ja, und dann im Endeffekt halt ein 0-0, was man sagen muss, der... Ja,
wo man dann auch froh war über den Abpfiff.
Ja, der verdienten Weise. Ne? Ja, du ja, warst auf jeden Fall froh, hast gesagt, okay, alle anderen haben Gott sei Dank unentschieden gespielt, bist halt immer noch ein Punkt vorm rettenden Ufer sozusagen. Und
nee, also das rettende Ufer hast du noch, vorm rettenden Ufer bist du ja nicht. Ein Punkt vorm rettenden Ufer würde ja heißen, wir wären unten drunter.
Ach so, ja, hast vollkommen recht. Ja, also recht, genau. Also wir sind noch ein Punkt vorm Strich. Vorm Unterstrich. Überm Strich,
oh Gott. Vorm Unterstrich,
okay. Vorm Unterstrich, also Deutsch 1.
Ja, Deutsch super 1.
Ja, genau. Tja, und jetzt kommt halt, also Spiel war dazu rum, Pio kam noch rein für Tanku noch kurz, oder nee, für Hämlein, glaube ich. Ich habe mir zwar Tanku aufgeschrieben, aber ich glaube, es war doch Hämlein, der dann rausgewechselt wurde. Halt nochmal eben kurz um ein bisschen...
Bisschen frischen Wind,
aber auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Vielleicht Pio, erfahrener Mann, der vielleicht noch irgendwie ein Tor machen kann. Hämlein war auch einfach wahrscheinlich völlig platt. Ja. Ist ja nun mal so.
Nach 89 Minuten ist das ja auch okay. Ich glaube, die 60 hätte er jetzt auch noch geschafft, aber 60 Sekunden
nach. Ja, plus 3 Minuten Nachspielzeit, hallo.
Ah, ja, okay.
Wenn du da einmal, ja, das sagst du so. Ja, aber das sagst du so, wenn du eine Minute unkonzentriert bist, dann...
Ist richtig.
Wenn wir uns Rostock angucken, ne, also da warst du eine Minute unkonzentriert und dann gibt es einen ungerechtfertigten Freistoßpfiff. Sind alles so Sachen, das kann alles... Ne?
Willst du mir damit sagen, du hättest im Rostock-Spiel gerne kurz vor Schluss den Schiri ausgewechselt?
Genau, das habe ich gesagt, ja.
Okay, habe ich richtig verstanden.
Ja, das war der, das war das. So, aber dann kommen wir nach, zum Lübeck-Spiel, was am Sonntag sozusagen vor der Tür steht,
ja,
in unserem heimischen Emslandstadion.
Die drei Punkte, die wir holen, meinst du?
Die drei Punkte, die wir sicher holen, ne? Mit Unterstützung vieler Fans, hoffe ich. Also gehe ich ganz stark von aus. Also ich weiß nicht,
wie viel. Wir haben unseren Breitag geleistet.
Breitag,
habe ich Breitag gesagt? Beitrag.
Ist egal, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Jedenfalls genau, viele Fans, unter anderem wir, haben Videos eingeschickt, um die Mannschaft zu unterstützen. Hashtag Schmitteinander.
So sieht.
Das bin ich mal gespannt, wie das Video wohl aussieht, weil das schnibbeln die Kollegen ja dann, also nee, nicht Kollegen, das klingt so, als wären wir ja irgendwie verwandelt mit dem SV. Aber das schneidet
die der SV. Die Herrschaften vom SV Meppen.
Genau, oder Frauschaften.
Oder Frauschaften.
Die werden oder Diversschaften. Die werden das zusammenschnibbeln und da ein Motivationsvideo draus basteln. Ja. Ich bin echt mal gespannt, weil man weiß ja nicht, was da so eingeschickt wurde, aber ich freue mich, das zu sehen auf jeden Fall.
Ja.
Also nicht, um uns zu sehen, weil unsere Hackfressen kenne ich ja, aber was so.
Ja, schlimm genug, wenn wir uns gegenseitig sehen müssen.
Ja, das ist wirklich anstrengend. Aber was da so für ein Video zusammengeschnitten wird, bin ich echt mal gespannt. Ja. Und wie es bei der Mannschaft ankommt und wie wir daraus dann drei Punkte formen. Also Zirkau wird jetzt, also ich habe ja auch auf Twitter und Instagram geschrieben. Zirkau?
Lübeck.
Ja, Lübeck, genau. Ich habe ja auf Instagram und Twitter geschrieben, dass Zirkau unser Relegationsspiel oder das wichtigste Spiel nach der Relegation war, sozusagen. Und war es ja auch in dem Fall, aber jetzt geht es halt wirklich um alles nochmal. Also sagen wir mal so, dass das Zwickau-Spiel war das wichtigste Spiel nach dem Hinspiel der Relegation und jetzt kommt das wichtigste Spiel nach dem Rückspiel der Relegation.
Ja. Und wir erinnern uns, das Hinspiel war auch 0-0.
Ah, hier.
Und Junge. Das Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen. Also ja. Letzten Endes mit einem Tor vorgewonnen, sagen wir mal so.
Wir haben das Rückspiel gewonnen, muss man sagen.
Wir haben das Rückspiel gewonnen, das
richtig. Auch. Aber so wie mit es ein da.
Ein Tor vor.
Ja, ein Tor vor, noch ein Tor vor. Na egal. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn es ein klarerer Sieg werden würde. Aber es ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Wir müssen nur irgendwie gewinnen.
Ja.
Das ist aber unfassbar wichtig, weil es kommt ja zu nicht nur wir, also nicht nur wir gegen Lübeck ist ein Kellerduell, sondern auch Karlslautern gegen Uerdingen ist ein wichtiges Spiel für uns. Das ist am Samstag schon. Und Unterhaching gegen Bayern 2. Das ist, glaube ich, auch am Sonntag.
Da gönne ich Unterhaching auch nochmal einen Sieg.
Unterhaching darf alles gewinnen bis hierhin, also ab jetzt. So
ab jetzt dürfen wir alles gewinnen.
Alles, ne? Also sind ja abgestiegen, dann können sie sich verabschieden wie Männer, wie
man schön, so schön sagt. Schön noch mit 9 Punkten.
Ja, warum nicht? Also zumindest gegen Bayern sollen sie gewinnen. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwelche.
Ja, meinetwegen sollen die auch von Bayern 9 Punkte holen.
Ja, deswegen, also wir müssen mal gucken, wenn es gut läuft sozusagen, dann gewinnen wir das Spiel. Und wenn Karlslautern gewinnt, dann haben wir 4 Punkte Vorsprung für noch 2 ausstehende Spiele, was gut wäre. Aber das heißt definitiv noch nicht, dass wir gerettet sind.
Nee, nee.
Allerdings wäre da schon mal ein gutes Polster. Ein Unentschieden zwischen Karlslautern und Uerdingen ist natürlich auch in Ordnung. Ne? Also wenn keiner von den beiden 3 Punkte holt, ist es okay. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass Uerdingen 3 Punkte holt, weil dann wird es auf jeden Fall eng. Weil Uerdingen hat dann, also die haben ja 37 Punkte, die hätten dann 40. Wenn wir gewinnen, haben wir 41. Ist halt logisch, ne? Wir haben jetzt einen Punkt mehr als Uerdingen. Ja. Wenn wir beide gewinnen, dann ist es immer noch so. Dann rutscht Bayern unter den Strich, dann hätten wir, glaube ich, 3 Punkte Vorsprung, aber halt das schlechtere Torverhältnis.
Richtig,
da wollen wir nicht drauf. Und dieses deutlich schlechtere Torverhältnis, und das deutlich betone ich so deutlich, weil es halt uns bis zum Ende der Saison begleiten wird.
Du, es sei denn 18-0
Kantersieg. Ja, natürlich, wenn wir 18 oder 21-0 gewinnen, dann haben wir das beste Torverhältnis. Ich versuche das mal realistisch zu betrachten und behaupte mal, wir werden nicht 21-0 gewinnen. Ein 22-1 natürlich mehr drin. Aber ne, also wir werden wahrscheinlich auch am letzten Spieltag das schlechteste Torverhältnis haben. Und das ist halt so gefährlich, weil wenn du punktgleich bist, bist du dann logischerweise halt abgestiegen. Da kann Energie Cottbus halt ein Lied von singen, weil so sind die abgestiegen. Weil ich glaube auch der Chemnitzer FC letzte Saison, punktgleich und mit einem Tor, das ist natürlich richtig bitter. Und aber deswegen müssen wir halt jetzt unsere Hausaufgaben machen und unbedingt den Sieg holen.
Da rechnen wir gar nicht durch. Wir nehmen halt einfach hin, wie es kommt. Und zwar mit 3 Punkten, die wir aus Lübeck holen. Beziehungsweise von Lübeck holen, weil genau. Wir sind ja in Meppen unterwegs, logischerweise.
Richtig, richtig.
Und die spannende Neuigkeit, die es ja noch gibt, ist eventuell kommen wir noch mal eben vorbei für Duisburg, ne? Wenn alles gut läuft. Ne?
Ja, ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht, ich habe schon geguckt irgendwie, ich habe meinen alten Umzugskarton noch ausgepackt, da lag noch die Dauerkarte drin für diese Saison.
Ja, ich habe meine immer im Portemonnaie.
Ja, habe ich auch.
Das war eine Geschichte. Also war ein Gag, okay, sorry.
Ja, muss man sagen, also leider bleibt es dann doch bei einem Spielpreis, der dreistellig war, wenn wir nochmal rein dürfen. Aber das die Hoffnung ist auf jeden Fall groß, dass wir das Spiel dann noch sehen können. Und dann, das wäre natürlich umso geiler, wenn wir dann gemeinsam den Klassenhalt dann feiern könnten gegen Duisburg.
Ja, ich schätze mal, da sind noch Anpassungen möglich, also nötig. Also worauf wir ansprechen, ist ja die Lockerung, die in Niedersachsen jetzt ab dem 10. Mai,
ja,
genau, am Montag, gehen, wenn man eine stabile Inzidenz, heißt 5 Tage in Folge unter 100 ist. Und im Emsland sind wir gerade unter 70, glaube ich sogar, also würde ich bei
67,6,
genau. Ja. Es hieß früher mal...
Wir können jetzt auch nachgucken, an welchem Tag wir das hier aufgenommen haben.
es gibt ja, glaube ich, oder es gab früher... Was heißt früher? Also sagen wir es anders. Rostock hatte, glaube ich, 777 Zuschauer, weil die eine Inzidenz unter 50 hatten und haben dann ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Jetzt ist aber ganz klar gesagt, unter Kultur und Freizeit, Kultur, ganz klar, ist vom Mappen, Draußenveranstaltungen mit einem negativen Test, tagesaktuellen Test wahrscheinlich, ja. Schnelltest.
Mit Maske.
Mit Maske, genau, mit Hygienekonzept auf jeden Fall.
Ja.
Und bei maximal halber Auslastung sind möglich.
Ja.
Heißt für den SV Meppen, er müsste halt ein neues Hygienekonzept ausarbeiten oder das, sagen wir es anders, das Hygienekonzept, was schon steht, müsste angepasst werden.
Ja,
also diese Zettelwirtschaft könnte man vielleicht durch die Luca-App ersetzen oder halt beides separat laufen lassen.
Ich wollte gerade sagen, du wirst wahrscheinlich jetzt gerade für das eine Spiel nicht irgendwann auf die Luca-App umbasteln, wahrscheinlich wirst du dann halt wieder Papier machen.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Egal. Ist ja auch nicht schlimm. Also, ne, dass du dann nachverfolgen kannst, falls eine Infektion vorliegt, dann könntest du auf jeden Fall, müsstest du einen tagesaktuellen, kann man ja in jeder Apotheke machen, ne? Einen tagesaktuellen...
Ja. Wir haben in Meppen ja sogar jetzt so ein Drive-In.
Drive-In? Echt, tatsächlich?
Ja, bei Markov. Da brauchst du dich auch nur einmal online anmelden, dann kriegst du einen QR-Code, der ist ein halbes Jahr gültig. Mhm. Dann wirst du reingelassen, dann scannt die den Code ein und sagt, geh bitte zu den Kollegen.
Ach, das ist ja cool.
Dann kriegst du ein Spucktütchen, spuckst du einmal rein, die scannen auch nochmal ein, kannst du wieder weiterfahren und innerhalb von einer Viertelstunde kriegst du das Ergebnis per SMS auf dein Handy,
inklusive
Link zu deinem negativen Testbescheinigung oder positiv. Also top Sache. Ja, cool. Kannst auch jeden Tag hinfahren, ist auch jeden Tag geöffnet. Auch sonntags, 9 bis 14 Uhr.
Mhm.
Voll Werbung jetzt gerade hier für schnell, aber egal. Also
ja,
die Leute brauchen es ja im Zweifelsfall,
wenn es dann soweit ist.
Ja, und fand ich auch eine coole Sache und ist halt total praktikabel. Ne? Du musst nirgendwo warten, eine Viertelstunde oder sowas. Alles. Du fährst da durch, hast eigentlich auch gerade keine Wartezeit, spuckst, fährst weiter, wohin du willst. Ja, klingt so salopp. Ne? Spuckst, fährst weiter, wohin du willst und dann kannst du auch sagen, hier, ding, ding, ich darf hier rein.
Ja, stimmt. Ja, ja, ich glaube, halbe Auslastung, ne, wie das da drin gesagt wurde, ist wahrscheinlich utopisch. Also ne, wir sind ja schon froh, wenn es vielleicht wieder
so... Halbe Auslastung der neuen Tribüne wäre ja schon mega.
Ja, könnte ich mir eher vorstellen auf jeden Fall, dass du eine Tribüne nur öffnest, um halt da ein bisschen mehr Überblick zu haben auf alles.
Ja.
Dann, ja, das Hygienekonzept, wie gesagt, dass dann halt nur Solidaritäts-Dauerkartenbesitzer erstmal ran dürfen sozusagen, sich die Plätze aussuchen. Wahrscheinlich ist auch wieder, ja, also nicht nur Solidaritätsdauerkartenbesitzer, wahrscheinlich, weil auch wieder viele Sponsoren dazukommen.
Ja,
leider, muss man sagen. Aber was heißt, ja, doch leider, ich als Fan sage ich einfach mal leider.
Warte
mal,
aber
ja,
gut, genau, die sind als halt Fan auch wichtig. Sage ich leider, aber ich sage, dass mir das dann noch, genau, also die sind nämlich wichtig, in dem Augenblick dann noch egal ist, sofern denn halt die treuen Solidaritätsfans dann halt auch berücksichtigt werden können.
Ja, das sind die
wenn ersten, da welche, genau. Wenn da wieder welche hinten rüberfallen, dann wäre es halt richtig bitter.
Blöd, ja. Ja, aber ne, dass man dann sagt, kommt ja darauf an, vielleicht kannst du ja auch sagen, also es sind nicht 500, weil 500 dann wird es mit den Solidaritätsdauerkartenbesitzer, Dauerkarteninhaber schwierig.
Ja.
Wenn du jetzt aber 1000 Leute sagst, wie gesagt, es geht ja um halbe Auslastung und das muss ja wahrscheinlich auch wieder genehmigt werden vom Gesundheitsamt oder so. Aber ich glaube, dass der SV Meppen da, wenn er es denn möchte, das ist ja auch so eine Frage, ein gutes Konzept ausarbeiten kann, was halt für die Spiele gegen MSV Duisburg und SC Sand der Frauen geltend ist, am 22.05. oder am 23.05., je nachdem, ob die Inzidenz dann halt immer noch unten bleibt, weil es wird ja jetzt gelockert, dann geht es vielleicht ja auch wieder ein bisschen hoch mit den Zahlen.
Warten wir mal ab. Also ich bin mir sicher, dass ja die...
Ich hoffe drauf, dass ich möchte beide Spiele unbedingt sehen, weil das unfassbar wichtige Spiele für beide Mannschaften halt sind. Also sowohl die Frauen werden gegen den SC Sand um den Klassenerhalt spielen, weil das sozusagen das wirklich das Knüllerspiel ist. Der SC Sand ist gerade unterm Strich und wir sind ein überm Strich. Das ist ja halt wirklich auch so wie bei den Männern gerade. Nur halt, dass wir halt unser letztes Spiel gegen den MSV Duisburg haben, die ja zu dem Zeitpunkt 100%ig schon gerettet sind. Die sind jetzt schon zu 99% gerettet. Das habe ich ja über Zwickau auch gesagt. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass Zwickau jetzt 44 Punkte hat und der MSV hat 43. Und sind wir mal ehrlich, wir können noch maximal 43 Punkte holen. Und dann, oder?
Stimmt das? Wir haben jetzt 38, 39?
Wir haben jetzt 38 Punkte.
Ja, plus 9 sind
47. 47, genau, ja, hast recht. Na gut, aber trotzdem, ist für. Gut, ist, wir müssen ja auch nicht auf andere Mannschaft gucken.
Genau.
Scheiß drauf, ob die gerettet sind oder nicht. Wir retten uns so früh es geht. oder so spät wie nötig.
Dafür legen wir den ersten Stein jetzt definitiv am Sonntag mit den 3 Punkten.
Absolut.
Und danach hören wir uns auf jeden Fall wieder.
Das sehe ich doch, hoffe ich doch.
Alles klar. Dann war es das für heute. Achso, eine kurze Sache noch. Herzlich willkommen, neuer Torwarttrainer bei den Damen, Markus Anschak. Ich freue mich.
Ja, ich auch. Das war die beste Nachricht
an den Damen. Ja, sehr coole Sache.
Ja. Und jetzt muss ich noch eine negative Sache sagen. Ich bin sehr enttäuscht von deiner Begrüßung. Die war sehr unkreativ. Markus Anschak, sonst für die Podcast-Folge.
Ich lasse mir wieder was einfallen.
Und dann war es das jetzt für heute.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.